Tribünengeflüster, das Sportthema der Woche.
Das Schweizer WM-Märli ist zu Ende. Im Viertelfinale gleicht die Nazi gegen Weltmeister Argentinien aus, hat das Momentum auf der Seite und dann kommt der Moment, wo der grosse Traum platzt. Der Breel Embolo sieht nach einer Schwalbe gelb-rot. Die Schweiz verliert nachher in Unterzahl mit 1-3 in der Verlängerung. Wir fragen uns jetzt, was bleibt von dieser historischen WM? Ist das letzte grosse Hurra von der Generation Chaka gewesen? Und traut das Fußballland Schweiz dieser Chance vielleicht für immer noch? Die grosse Diskussion jetzt im Tribünengeflüster. Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Tribünengeflüster, dem Sportpodcast von CH Media, beim WM-Spezial. Mein Name ist Raphael Gutzwiller und ich freue mich sehr, habe ich heute wieder zwei Fußballexperten hier im Studio. Zum einen Etienne Vuillemin und zum anderen der Stefan Weiss. Schön, sind ihr da.
Hallo zusammen.
Hallo Raffi.
Ich glaube, heute wird es ein eine Therapiestunde. Wir haben schon ein bisschen Schlaf nachholen, aber ganz, ganz erholt sind wir vielleicht doch noch nicht. Etienne, was überwiegt bei dir im Moment? Der Stolz?
Nein.
Auf die Schweiz oder doch eher die Enttäuschung?
Nein, für was die Enttäuschung, für das bin ich zu fest Fußballfan, für das habe ich zu fest das Gefühl gehabt, das mal ist der Moment gekommen für den ganz grossen Wurf und darum ist es klar die Enttäuschung, dass die WM-Reise fertig ist. Ich wäre sehr gerne Mittwochabend für den Halbfinale Schweiz-England vor dem Fernseher gehockt nochmal.
Ja, also schauen tun es wahrscheinlich trotzdem, aber England und Argentinien interessiert mich dann doch ein bisschen weniger. Stefan, wie geht es dir?
Ja gut, ich bin auch enttäuscht. Ich habe das Gefühl, nach so einem Spiel gibt es wie drei Sachen, die man kann empfinden kann. Entweder ist es der Stolz oder die Enttäuschung oder jetzt in diesem speziellen Fall noch vielleicht der Ärger. Und auf alle Punkte können wir vielleicht noch zu reden, aber bei mir ist es klar die Enttäuschung, weil Stolz und Ärger sind für mich jetzt in diesem speziellen Fall keine Option gewesen.
Und für mich geht das schnell mit, ja, es geht eine Nacht und dann ist man stolz und so. Vielleicht sind wir in 10 Jahren, dann schauen wir zurück und finden, boah, ja, die Nazi, drei Viertelfinale innerhalb von 5 Jahren, zweimal EM, einmal WM. Wow, das ist grossartig gewesen, aber jetzt gerade bin ich viel zu fest im Moment und da ist es einfach so, Niederlage tut weh, Punkt.
Und es ist ja auch, du hast gerade alle drei Viertelfinale angesprochen, aber es geht immer mindestens in die Verlängerung, vielleicht sogar das Penaltyschießen und dann geht man raus. Also es ist ja logisch, dass man dann nicht nur stolz sein kann, sondern auch sehr enttäuscht. Und in diesem Fall müssen wir jetzt natürlich schon sehr schnell auf das Thema kommen, wo das Spiel entschieden hat. Kann man glaube ich so sagen, Breel Embolo, gelb-rote Karte wegen Schwalbe. Und ab dem Moment ist es ein anderes Spiel geworden. Wie schaut ihr auf die gelb-rote Karte? Es hat recht viel, ich habe auch so ein bisschen internationale Pressenzug verfolgt und dort ist die Stimmungslage ein bisschen anders als bei uns. Bei uns war ja recht viel so, auch von den Spielern selber. Hey, wie unfair der Schiri ist gegen uns und so weiter. Und ich glaube, international machen sich eher viele lustig, weil es wirklich eine klare Schwalbe war.
Ja, also ich würde gerade zuerst sagen, ich habe null Verständnis für die, die finden, ja, das ist doch, hätte man doch müssen Fingerspitzengefühl oder kann doch nicht sein oder es ist regeltechnisch nicht korrekt. Der Breel Embolo hat eine Schwalbe gemacht. Er hat mit seinem Verhalten danach, er hat sich umgewälzt am Boden, das Gefühl vermittelt, ich bin kurz vor dem Tod. Durch das hat er den Schiedsrichter dazu bewogen, Leandro Paredes die gelbe Karte zu geben. Das hat eine Vorgeschichte, kann ich nachher noch ausführen. Und dann ist es einfach bei der allererste Zeitlupe klar ersichtlich, es ist eine jämmerliche Schwalbe, hat nichts verloren auf dem Fußballfeld und dann ist es in Gottes Namen so, dass man seit dieser WM, dass die Regel so ist, dass wenn der Schiedsrichter einem falschen Spieler offensichtlich die gelbe Karte gibt, dass man das kann zurücknehmen, respektive einem anderen Spieler geben, via VAR und dann ist es völlig klar, logisch und richtig, dass der Breel Embolo die zweite Gelbe bekommt und vom Platz fliegt. Punkt.
Stefan, siehst du es gleich?
Eigentlich schon, ja. Also von den Fakten her ist es klar, man kann da keine zwei Meinungen haben. Es gibt die Regeln im Fußball, es gibt die Anwendung vom VAR und es gibt das, was der Breel Embolo gemacht hat. Und es gibt in der Summe einfach eine gelb-rote Karte in dieser Szene. Aber ich finde, die neue Regularien diesbezüglich und auch die neue VAR-Kompetenzen. Ich finde, es ist nochmal ein Schritt mehr dass einfach das Ursprüngliche und das Eigentümliche, das der Fußball an sich hat, auch immer gehabt hat im Vergleich zu anderen Sportarten, wird immer mehr demontiert. Jetzt nochmal mit der neuen Anwendungsmöglichkeit oder Interventionsmöglichkeit, die der VAR hat. Ich finde so, dass man eine Schwalbe ahnt mit einer gelben Karte, finde ich an sich okay. Aber der Weg, der jetzt möglich ist, oder möglich gemacht hat, dass jetzt da eine gelb-rote Karte ausgesprochen worden ist, das ist so, so übertrieben und geht für mich fast ein bisschen ins Absurde rein, weil es hat irgendwie zum Fußball gehört, dass Fehlentscheide gemacht worden sind. Dann hat man die mit der Einführung des VAR angefangen ausmerzen. Das finde ich okay, wenn es darum geht, soll es einen Penalty geben oder nicht. Oder mit der Torlinientechnik, da war der Ball wirklich in der Linie gewesen. Aber jetzt hat man irgendwie angefangen, so alles zu durchleuchten, dass am Schluss irgendwie ja, das Spezielle vom Fußball, die Fehler, die Spieler machen, die Fehler, die aber auch ein Schiedsrichter machen kann, dass das irgendwie auf eine gewisse Art gar nicht mehr möglich ist, dass es fast ein bisschen ins Absurde geht. Und das ist genau so ein Fall gewesen. Okay, der Schiedsrichter hat dem Argentinier eine geile Karte gegeben. Und nachher ist nicht nur die annulliert worden, sondern man hat dann die gelbe Karte auf den anderen Spieler übertragen, was eigentlich ja schon nicht unrichtig ist, aber einfach es macht den Fußball so, wie ich ihn kennt habe in den letzten 40, 50 Jahren, macht es irgendwie ein bisschen kaputt. Es ist wie einfach ein anderer Sport geworden. Das finde ich schade, auch wenn ich am Etienne recht gebe. Die müssen nicht darüber diskutieren, ob die rote Karte gerecht ist oder nicht. Ja, für Anwendung von der Regel, ja.
Ich wäre froh, wenn man die Wahlkompetenzen nochmal ausweiten könnte und jede Schwalbe könnte ahnden. Auch dann, wenn es keine geile Karte gegeben hat und man sieht, offensichtlich hat irgendein Spieler den Schiedsrichter und den Gegenspieler mutwillig täuschen wollen, wäre ich sofort dafür, wenn man das könnte von jetzt an mit einer geilen Karte ahnden. Es hat schon etwas Absurdes an der Geschichte, ist, dass wenn der Breel Embolo einfach umgekehrt wäre, quasi eine kleine Schwalbe produziert hätte, hätte es einfach einen Foulpfiff gegeben, keine geile Karte und auch kein Platzverweis danach. Und das ist das, was ich finde, kann eigentlich nicht sein im Reglement. Und jetzt möchte ich noch auf die Vorgeschichte kommen. Es ist kurz vor der Pause. Die erste geile Karte im Spiel geht gegen den Breel Embolo. Warum? Er nimmt Paredes, kommt am Ball im Mittelfeld. Breel Embolo läuft, ich sage jetzt, zwischen 10 und 15 Meter sprintet er auf ihn zu, kommt spät und trifft ihn und bekommt für das eine Gelbe. Und zugegebenermassen, der Paredes windet sich zu fest dort und hat vielleicht auch einen Einfluss, dass er der Schiedsrichter Pinheiro die Gelkarte zückt gegen den Breel. Und ich bin sicher, der Embolo hat das im Kopf bei dieser Szene, die später zu Gelrot führt und denkt, du Sack, hast so dich umgewunden, kann ich im Fall auch. Und jetzt bekommst du die gelbe Karte und hat nicht bedacht, dass halt da eben das Reglement so ist. Und ja, die Spieler sind instruiert worden, die Teams sind instruiert worden. Embolo hat das nicht bedacht, dass da die gelbe Karte auf ihn könnte übertragen werden, wenn die offensichtliche Schwalbe auffliegt.
Ja, und irgendwie ist es absurd, weil irgendwie die Regeln bei dieser Schwalbe, da denkt man einfach nicht an irgendeinen Zweikampf im Mittelfeld, sondern halt im Strafraum innen, oder? Und das ist schon irgendwie auch so schade. Das ist wirklich eigentlich, also, ja, eben, in dem Fall hat jetzt ein paar Reden Geld bekommen, es hat Freistoß gegeben für die Schweiz aus einer völlig ungefährlichen Situation.
Ich muss jetzt schon sagen, man kann es schade nennen, man kann es aber auch blöd nennen, oder wenn man ganz krass will sein, dumm. Und das macht den Eindruck vom Spiel schwer zu verdauen. Weil es ist in einem Moment, wo du wirklich das Gefühl bekommen hast, wow, die Schweiz, jetzt haben sie Argentinien so richtig am Haken. Sie kommen aus dem Nichts in Rückstand, haben eine Halbzeit lang Mühe. Man fragt sich so ein bisschen, Steff, wir haben uns gefragt, wie will die Schweiz da irgendwie ein Goal machen? Sie raffen sich auf, sie finden das Spiel, sie kommen näher, optische Dominanz. Dann klingt das Goal und du hast wirklich das Gefühl, ja, jetzt, es könnte der Moment sein, wo Grosses passiert und dann so etwas und gefühlt bist du tot nachher. Und es ist nur noch eine Frage von der Zeit, wie das Goal schlussendlich dann kommt. Wie kannst du dein Penalty-Schiessen retten? Irgendwie, ja, die Chancen sind klein und so ist es leider rausgekommen.
Über das wollte ich dann auch noch kurz reden, weil ich bin dort nicht ganz einig mit den Wechseln, die Murat Yakin getätigt hat. Aber das können wir
unbedingt
vielleicht zum späteren Zeitpunkt noch diskutieren. Ich würde gerne noch mit Brel Embolo bleiben. Er ist dann in Tränen ausgebrochen dort auf dem Platz. Wie gehen wir jetzt mit dem Brel Embolo um, Stefan?
Ja, wir müssen mit ihm nicht speziell umgehen. Er hat jetzt den Fehler gemacht oder die unüberlegte Aktion. Aber irgendwie die Mannschaft hat sich jetzt irgendwie unisono vor ihn gestellt und der Trainer auch. Man muss aber auch sagen, selbst wenn die Spieler würden finden, er hat einen grossen Fehler gemacht, er hat uns Ausscheiden gekostet. Ich meine, man kann ihn ja nicht aus dem Team jetzt ausschliessen oder nicht mehr für die Nationalmannschaft aufbieten. Also von dem her glaube ich nicht, dass man jetzt irgendwie mit dem speziell muss umgehen. Er muss mit dem umgehen, was er wahrscheinlich kann, dass er am Ursprung steht vom Ausscheiden. Ich finde es aber auch übertrieben, wenn man jetzt quasi mit dem Finger nur auf ihn zeigt und ihn zum Hauptverantwortlichen macht. Er ist sicher logischerweise mitverantwortlich fürs Ausscheiden. Aber es ist mir auch ein bisschen zu einfach, das hat man ja von vielen Spielern gehört. Wie der Eti vorhin gesagt hat, man hat irgendwie angefangen, den Match zu dominieren. Aber dort dann irgendwie, und das ist schade, dass dann in dem Moment natürlich der Platzverweis kommt, wo das Spiel nochmal zum Kippen gebracht hat. Aber aus dieser fünfminütigen Dominanz, aus dem Oberwasser, das die Schweizer haben, nach dem Ausgleich abzuleiten, dass man eigentlich schon mit anderthalb Beinen im Halbfinale steht, finde ich dann irgendwie ein bisschen übertrieben. Und das finde ich dann auch von einem Fußballer, der vielleicht 80 oder 120 Länderspiele hat und weiß ich dafür, was alles erlebt hat. Also man weiß ja, solche Spiele, gerade wenn Mannschaften mehr oder weniger ähnlich stark sind, die kippen ja immer wieder und es braucht wenig und dann wäre die Dominanz weg gewesen. Und die Schweizer haben dominiert und das haben wir auch besprochen während dem Match schauen. Chancen, dass wenn es dann die Schweizer quasi immer besser werden, immer mehr angreifen, dass eben genau dann der Lionel Messi den grossen Moment wird haben, weil die Aufmerksamkeit vielleicht hinten dann ein bisschen leidet bei den Schweizer, die ist ja dann auch noch mal grösser. Also eben, dort finde ich nur sagen, ja, wir haben jetzt 5 Minuten dominiert und dann ist der Platzverweis gekommen, darum haben wir nicht gewonnen. Also so einfach ist es nicht.
Absolut einverstanden. Das erinnert mich auch nochmal an 2014, der WM-Achtelfinal Schweiz-Argentinien, das es schon gegeben hat. Auch dort war die kollektive Meinung, wenn der Kopfball von Gemayli kurz vor dem Penalty schiessen, bei Stand von 0-1 rein wäre, wäre die Schweiz automatisch weitergekommen. Ja, ist natürlich nicht so, weil man müsste ja noch das Penalty schiessen können und auch jetzt absolut einverstanden. Man kann nicht herleiten oder ableiten, wie jetzt sich das Spiel weiterentwickelt hat. Ich möchte aber gleich sagen, ich habe ganz grosses Verständnis für die Spieler und für den Trainer, dass sie nach dieser Niederlage irgendwie die Schuld beim Schiedsrichter suchen und sich aufregen und ärgern. Und ich würde überhaupt niemand für das Verhalten kritisieren, weil ich weiss ganz genau, auch wenn es irgendein Viertel Amateurspiel ist, egal was für eine Sportart, was für eine Liga, wenn du emotional bist, voller Adrenalin verloren hast, dann geht es einfach schnell und dann findet man die Schuld gern beim Schiedsrichter, gern bei allen anderen und sicher zuletzt bei einem selber. Und darum finde ich super, wenn der Akanji vor die Kamera tritt und sagt, er hat das Gefühl, kann noch nie in seinem Leben so ungerecht gepfiffen worden gegen ihn. Und das möchte ich auch noch mal sagen. Wir reden jetzt immer von dieser einen Szene. Ich kann auch die Schweizer verstehen, warum das Gefühl aufgekommen ist. Weil es hat mehrere kleine Szenen gegeben, wo tatsächlich die 50-50-Entscheidungen, ich sage jetzt bewusst, immer pro Argentinien ausgefallen sind.
Also das Schlimmste war ja fast der Kopfball beim Zakaria, wo nicht hinten und vor kein Foul ist. Das ist wirklich erfunden worden. Und wenn das schaust, denkst du wirklich... Also
genau, und dann staut sich etwas an, baut sich irgendein Frust auf und nachher kommt die entscheidende Szene und dann denkst du, siehst du, man hat es ja gesehen über das ganze Spiel. Und das verstehe ich. Und gleichzeitig muss man dann sagen, bei Stand von 0-0, der Yashari macht ein sackgrobes Foul an Nico González, glaube ich. Ist einfach eine rote Karte. Es wird nicht einmal als Foul gepfiffen, wird nicht einmal, geschweige denn eine gelbe. Es ist einfach eine rote Karte, etwas das gleiche Foul, wie der Balogun gemacht hat bei den Amerikanern gegen Bosnien, wo am Ursprung steht von Trumps im Anruf an Infantino, nachdem er dort via VAR die rote Karte bekommen hat. Also, mir ist es einfach zu einfach, eine Generalkritik an Schiedsrichter da hervorzubringen. Und gleich, das ist irgendwie ein bisschen absurd, da habe ich Verständnis, wenn so ein Gefühl von der latenten Benachteiligung entsteht. Und die Gemengelage macht es irgendwie schwierig, das Ganze einzuschätzen. Und wenn da immer noch gleichzeitig halt hinten mitschwingt, das könnte so eine einmalige Chance gewesen sein.
Ja, aber das hat man sicher auch noch. Ich wollte noch ganz kurz meine Kritik gegen Murat Yakin loswerden. Nicht mehr wundern, was ihr da davon haltet. Und zwar, also ich habe mich extrem genervt, weil in der Unterzahl, die besten Minuten, sind die ersten 10 noch ein Platzverweis gewesen. Dort hat man den Ball laufen lassen, man hat immer noch ein bisschen mutig gespielt und da in der Spitze vorne. Und nachher macht der Murat Yakin Wechsel, die dazu führen, dass nur noch ein einzig offensiv denkender Spieler auf dem Platz war, nämlich der Zeki Amdouni. Und sonst ist man einfach nur hinten reingestanden.
Zeki Amdouni war verloren gewesen, dort vorne, ganz genau. Allein.
Und man hat nicht mehr mal annähernd Entlastungsmoment gesorgt. Man muss sich überlegen, das Spiel ist, also man war 50 Minuten in Unterzahl gewesen, wenn man die Verlängerung geht, 20 Minuten schon in der regulären Spielzeit. Das heisst, 50 Minuten steht man gegen Weltmeister hinten rein, das 10. und hofft, dass der Julian Alvarez ausgerechnet gegen die Schweiz nicht shooten kann, oder Lionel Messi.
Mir ist es ein bisschen verkürzt, die Kritik, und zwar aus folgendem Grund. Ich habe den Eindruck, dass die Argentinier einen Moment gebraucht haben, bis sie realisiert haben, dass sich die Physiognomie vom Spiel massiv verändert. Sie sind dort wirklich am Abgrund gestanden und haben eine Zeit lang nicht mehr gewusst, was sie machen wollen. Sie haben Bälle führen geschwartet in einer Art und Weise, wo ich mich gefragt habe, okay, ist jetzt das der Weltmeister, der sich muss wehren gegen die Schweiz mit so Mitteln? Okay. Und dass sie dann ein Zeit brauchen, um sich wieder auf die neue Spielsituation einzustellen, das kann ich verstehen. Und darum überrascht es mich auch nicht, dass die Schweiz gerade in der Phase unmittelbar nach dem Platzverweis weiter optisch gut ausgesehen hat. Und dann kommt die Frage, oder muss man sich die Frage stellen, wie lange geht es, bis die Kräfte bei halt einigen schwinden? Und was machst du dann? Gehst du das Risiko weiterhin oder probierst halt in Gottes Namen wirklich, dich zum Penaltyschiessen zu mauern? Und man muss ja sagen, eigentlich hat es lange gut ausgesehen. Und dass es einen Weltklasse-Sonntagsschuss gibt, das ist im Fußball immer möglich, wenn Gegner Martinez oder Messi oder eben Alvarez heissen, ist die Chance noch etwas grösser. Leider so ist es rausgekommen. Aber nochmal, ich finde die Taktik oder die Strategie am Schluss verständlich von Murat Yakin.
Gut, die Frage ist natürlich, ist es einfach die Strategie gewesen, wir machen jetzt, wir beteiligen uns nicht mehr am Spiel und hoffen aufs Penaltyschiessen? Oder hat sich das einfach so ergeben, weil die Schweizer in dem Moment, wo sie den Ball gehabt hätten, dann einfach auch nicht so gut gespielt haben? Also es ist klar, ja, sie haben wirklich nur noch den Amdouni, der irgendwie gelernt, in Anführungszeichen, ein Stürmer war. Aber der Murat Yakin hat ja wahrscheinlich am Team nicht verboten, bei Gelegenheit gleich auch Räume zu suchen und anzugreifen und Konter zu machen. Und es sind auch Spieler auf dem Platz gestanden, wo man kann sagen, ja, mit denen kann man auch mal einen guten Konter machen. Der Silvan Widmer ist vielleicht jetzt nicht gerade in der Form seines Lebens, aber Silvan Widmer hat auch schon bewiesen, dass er gegen Führer etwas machen kann. Er hat einmal ein wunderbares Goal geschossen gegen Italien in einem WM-Qualifikationsspiel. Also wenn man dann Konter sauber ausspielt, wäre ja gleich auch etwas möglich gewesen. Und dort ist, muss man...
Es tut weh,
das zu sagen, aber sie haben natürlich dann auch, wenn sie mal die Möglichkeit gehabt hätten, haben sie sich dann mit dem Ball auch nicht so geschickt und fehlerfrei angestellt, wie es vielleicht nötig gewesen wäre. Und alles, was ohne Ball passiert ist, muss man sagen, haben sie es eigentlich sehr gut gemacht. Also der Lionel Messi hat auch in Überzahl nicht einen wahnsinnig hohen Spielraum, Aktionsradius gehabt. Ist nicht sehr gefährlich gewesen. Sie haben relativ wenig klare Torchancen zugelassen, für das, dass sie 50 Minuten in Unterzahl gespielt haben. Also von dem her ist die Strategie und das Konzept ist eigentlich aufgegangen von Murat Yakin.
Darf ich schnell etwas einwenden? Ich finde, ab dem Moment, wo die Schweiz mit Pfeuferkette gespielt hat, hinten. Und das ist meiner Meinung nach dort passiert, wo der Miro Muheim reingekommen ist. Eine Zeit lang war der Ricardo Rodriguez auch noch drauf gewesen. Und nachher der Wechsel. Jömert kommt dazu. Ab dort ist die Entlastung für spürbar kleiner geworden. Wenn du das willst, noch ein bisschen mehr Entlastung und Gegenführen, dann müsstest du in einer 4-4-1-Grundordnung bleiben. Und dann mit dem Tannenbaum 5-3-1, ab dort ist es eigentlich vorbei gewesen mit diesen Entlastungsphasen. Ich sage bewusst Entlastungsphase, nicht einmal, man kann ja nicht einmal davon träumen, so näher zu kommen, dass es noch Chancen gegeben hat. Aber auch dort ist es irgendwann nur noch darum gegangen, den Ball ein bisschen behalten, ein bisschen wegzuhauen.
Ja, aber das ist genau das, was ich meine. Das ist mit dem Wechsel. Du kannst schon sagen, der Silvan Widmer hat einmal ein schönes Goal geschossen, so mag sein. Dass er es in diesem Spiel nicht machen wird, das hat man sehr schnell gemerkt. Miro Muheim dasselbe. Und das zentrale Mittelfeld, das sind super Fußballer, aber keiner von denen, einer, der mal mit einem Konter ein 1-1 gewinnt und so weiter. Und wenn dann...
Und noch 80 Meter mag mitlaufen nach 100 Minuten.
Genau, das kommt dann auch dazu. Und dann, wenn dann in der 115. Minute nach dem 1-2 dann der Ruben Vargas eingewechselt wird, denke ich in dem Moment, also wenn der Ruben Vargas fit ist für 5 Minuten, bring ihn bitte einfach früher.
Ich gehe mit euch einfach nicht ganz einig, weil ich finde, so wie der Match gelaufen ist, und wir haben ja schon 100 Spiele gesehen, wo es auch so war, wo eine Mannschaft dann nur noch defensiv war, wenn sie in Unterzahl war, und dann heisst es immer, ja, ist auch schwierig, man ist in Unterzahl, man kommt unter Druck. Aber ich finde dann immer, ja, aber es verbietet dir dann gleich niemand einmal zu schaffen, 3-4 Pässe aneinander zu reihen. Es erwartet niemand, dass du in Unterzahl Spanien-Barcelona kopierst und 240 Pässe aneinander spielst. Aber wenigstens nicht schon beim zweiten Kontakt den Ball verlieren. Das muss möglich sein. Das muss möglich sein für das Schweizer Nationalteam. Es muss möglich sein für einen WM-Viertelfinalist, dass man das irgendwie anbringt. Und darum sage ich, dass die Entlastung, also das ist zumindest mein Eindruck gewesen, dass die Entlastung überhaupt nicht mehr stattgefunden hat, ist nicht strategisch gewesen, und sie war auch nicht personell gewesen, sondern sie war in meiner Meinung auch gewesen, sie haben dann einfach auch zu viele kleine Fehler gemacht oder vielleicht die falsche Option gewählt, wenn sie den Ball mal hatten.
Kann natürlich gut sein. Ich habe einfach das Gefühl gehabt, okay, jetzt tut mir der Argentinier den roten Teppich ausrollen und schaut, bis wann können sie es irgendwann. Und nachher sagt der Manuel Akanji, der mit dem Julian Alvarez bei Manchester City zusammengespielt hat, sagt, ja, dass er solche Schüsse kann, das weiss man, er hat unglaublich einen Abschluss.
Ja, also, aber du kannst auch nicht verhindern, natürlich, dass gar kein Abschluss
eben genau, mehr natürlich gibt. Nicht, aber wenn du den Ball in dem Moment einmal entlastet hast, dann irgendwie kommt der Druck immer grösser und irgendwann eben kommt dann mal der Alvarez zu so einem Abschluss.
Und ich finde, man darf schon auch sagen, bei aller Kritik und Bescheidenheit, die Argentinien da verdient hat und Bescheidenheit ausgestrahlt hat, in der Verlängerung irgendwann haben sie es angefangen gut zu machen. Sie sind mehr drauf gegangen vorne. Sie haben mehr Bälle sofort wieder zurückerobert. Und ja, wenn du so viele Weltklassenspieler auf dem Papier offensiv hast und die Räume dann auch denen zulässt, also es wird Abschlüsse geben, dann ist es irgendeine mathematische Frage, wo sind die Wahrscheinlichkeiten am kleinsten, dass irgendetwas passiert. Und die sind nun mal irgendwo mit Abschlüssen außerhalb des Strafraums. Und dann muss man es auch einfach akzeptieren und sagen, das war jetzt ein Weltklasse-Goal gewesen. Super gemacht, verdient, Punkt.
Gut, dann müssen wir es akzeptieren. Die Schweiz ist ausgeschieden im WM-Viertelfinal. Und irgendwie es bleibt einfach das Gefühl, es war viel mehr möglich gewesen. Ist das so ein bisschen die Chance gewesen, von der Schweiz, um eben wirklich etwas ganz Grosses zu landen, das so schnell nicht mehr wiederkommt?
Wäre ich mich dagegen? Ich finde, wie eingangs erwähnt, 3-Viertelfinale in 5 Jahren ist zu viel an Erfolg, den man angereiht hat, um zu sagen, das war jetzt die eine Chance gewesen und sie kommt nie mehr wieder. Ich finde, die Schweizer haben seit dem Umbruch 2011, wo Generation Streller-Frei zurückgetreten ist, sich immer organisch entwickelt. Man hat nie müssen von Null anfangen. Es ist immer wieder ein Teil am anderen so ein bisschen ersetzt worden, ein bisschen geschrübelt worden. Und ich finde, es gibt auch jetzt keinen Grund, dass man muss Angst haben, alles fliegt in die Luft und geht bach ab. Ja, es sind ein paar Schweizer schon im vorgeschrittenen Alter, aber nur weil man jetzt im Durchschnitt eine ältere, erfahrenere, reifere Mannschaft auf dem Platz hat, heisst das noch nicht, dass ja, alles plötzlich nicht mehr funktionieren soll, dass die alle müssten zurücktreten. So ist es nicht. Im Gegenteil, man hat eine Achse, die über Jahre sich kennt, zusammenspielt. Wie es dann in 4 Jahren ist, sehen wir dann. Aber es sind neue Teile dazugekommen. Mansambi ist 20, haben wir kennen und lieben gelernt schon. Yashari hat schon, korrigiert mich, glaube ich, 3 Turniere-grosse mittlerweile erlebt, ohne eine grosse Rolle. Das sind Erfahrungen, die er irgendeines davon kann profitieren kann. Granit Xhaka ist bald 34. Wir haben Spieler gesehen da im höheren Alter. Luka Modric. Ja, wieso soll das der Granit Xhaka nicht auch können? Also, ich wehre mich auch dagegen, jetzt schon zu sagen, das war Xhaka seine letzte WM gewesen, geschweige denn EM. Also, darum, und nochmal auf deine Frage zurückkommen, nein, es gibt für mich keinen Grund, um jetzt da die Einmaligkeit des Moments rauszustreichen.
Mhm. Es ist eben, also Generation Xhaka, Rodriguez, beide jetzt 34, 92er Jahrgang, dann der Remo Freuler ist sogar nochmals ein Jahr älter. Das heisst, Stefan, du hast auch nicht Angst, dass jetzt da, wenn die dann noch ins Nose wegbrechen, wenn sie jetzt vielleicht überhaupt wegbrechen, stimmt natürlich der Input, man kann ein bisschen länger spielen als 34, dass dann nachher die Schweizer Nation nicht mehr auf dem Niveau ist, wie es jetzt in den letzten Turnieren der Fall war.
Nein, also ich sehe es da eben ähnlich wie der Etienne. Und eben, man redet von der Generation Xhaka Rodriguez, aber es ist ja wie... Es ist ja dann nicht das ganze Team, nur die Generation. Es ist ja immer so ein bisschen, es hat dann auch wieder eine Gruppe von jüngeren Spielern. Und Etienne hat etwas ganz Gutes gesagt mit dem Ausdruck «organisch gewachsen». Und das ist eigentlich wie noch entscheidend und zeigt auch, dass der Moment wieder kann kommen und vielleicht sogar wieder wird kommen. Weil das Schweizer Team, und das ist eigentlich schon immer so gewesen, ist nie so, hat ihre Erfolge nie gehabt, weil sie irgendwie auf einen Superstar sich können, auf den können vertrauen, der, wo sie mit Gold durch das Turnier dreht. Das ist ein bisschen Fluch und Segen zugleich, weil es fehlt dann vielleicht auch tatsächlich der eine Top, sagen wir, Top-Stürmer, der dann vielleicht auch hilft, mal in ein Halbfinale zu kommen. Aber dass die Erfolge so konstant sind, seit Jahren, hat eben damit zu tun, dass die Schweizer eben im Kollektiv sehr stark sind und eben nicht abhängig sind von nur einem Spieler, der eine ganze Generation trägt. Und dass die Schweizer Nazi das Niveau hat, das sie jetzt seit 10, 12 Jahren hat, mit verschiedenen Spielern, ist ja kein Zufall. Es ist auch irgendwie so funktioniert die Ausbildung im Schweizer Fußball. Sie werden in der Schweiz werden die Spieler extrem gut gefördert, machen dann irgendwann den Sprung in ein anderes Land, dann kommt der nächste Sprung in eine grosse Liga. Und die Quelle, die versiegt nicht in den nächsten Jahren. Und darum bin ich überzeugt, dass die Schweizer Nazi das Niveau kann heben. Es kann auch mal sein, dass wir in einem WM-16-Finale ausscheiden. Wenn man nämlich Pech hat im Turnierbau und aus der Gruppenkonstellation aus in einem 16-Finale gegen Frankreich spielt, dann ist man wahrscheinlich ausgeschieden. Egal, wie gut das gerade die Mannschaft jetzt sich selber sieht oder dass sie gesehen wird. Aber einfach, dass man so eigentlich das Potenzial für Top 8 hat, da bin ich überzeugt, dass das in den nächsten Turnieren so wird sein.
Und es ist nämlich ein riesen Unterschied, ob man sagt, es könnte nie mehr passieren oder es muss jetzt jedes Mal so sein. Da müsste ich mich dann schon klar dagegen wehren. Es kann nicht der Anspruch sein von Fans und auch uns Journalisten, zum sagen, die Schweiz muss jetzt an jeder WM mit der Top 8 sein. Nein, Italien ist gar nicht dabei jetzt mehrfach. Deutschland ist nie mehr in die letzten 16 gekommen seit dem Weltmeistertitel 2014. Und das zeigt einfach, der Grat ist so schmal, die Luft wird so dünn vorne raus. Es kann immer alles passieren, auch wenn das grausam nach Floskeln tönt. Es ist einfach so. Und die Schweiz wird nie so gut sein, dass man sagen kann, locker qualifizieren wir uns für eine WM und spazieren da alles durch. Und das muss man schon auch noch mal sagen. Die Schweiz hat ein riesen Losglück gehabt mit der Gruppe, wo sie drin gelandet sind, mit Kanada, Bosnien, Katar. Ab dem Moment hat man gewusst, weil aus dem besten Topf mit Kanada ein Gastgeber gekommen ist. Es muss eigentlich möglich sein, die Gruppe zu gewinnen oder sicher weiterzukommen. Und dann definiert das Turnier oder wird das Turnier definiert durch das Abschneiden, 16. und Achtelfinal. Und das hat die Schweiz sehr gut gelöst, finde ich. Algerien war ein super Auftritt, sehr souverän, gut heimgetan, 2-0. Kolumbien ist man in einem Spiel, das teils dreckig war, hart war, hat man sich durchgebissen. Endlich einmal das Penalty-Schiessen gewonnen. Gregor Kobel hat sich zum Held aufgeschwungen. Das sind alles super Leistungen und dürfen aber nicht dazu führen, dass man jetzt das Gefühl hat, ja, in 4 Jahren bei dieser WM Spanien, Portugal, Marokko sind wir logisch auch wieder dabei. Das weiss man jetzt nicht und es kann passieren. Und warum sind wir nicht sowieso dabei? Da komme ich wieder zurück zum Stefan. Wir haben keinen Haaland, keinen Messi, keinen Ronaldo, keinen Mbappé, der uns einfach Match für Match Goal garantiert. Weil wenn wir so einen hätten, und da will ich mich nicht mit deinen Federn schmücken, Stefan, das hast du vorher zu Recht gesagt, dann wäre die Schweiz seit 2014 an jedem Turnier im Prinzip wird zum Titelfavoritenkreis gehören, wenn es einen gäbe, der einfach 6 bis 8 Goal macht am Turnier. Weil alles andere rundherum ist wirklich gehobene Klasse. Und zwar seit Jahren.
Ja, da fehlt wirklich der eine. Aber man könnte auch sagen, der ein Unterschiedsspieler, der hat die Schweiz eigentlich gehabt in der WM, ist leider am Schluss dann verletzt gewesen. Aber vielleicht auch einer, der uns dann sehr viel Mut macht, der Johann Mansambi, oder? Der sicher auf die Zukunft raus ja, ein Hoffnungsträger kann sein für die Schweiz. Wechselt jetzt übrigens für 60 Millionen zu Aston Villa. Also, der teuerste Schweizer Fußballer aller Zeiten ist er jetzt schon.
Ja, das ist ein Spieler, der das kann werden kann, bin ich überzeugt. Aber er ist vielleicht auch ein von der Position geschuldet, nicht. Mhm. Auch er wird nie der Spieler sein, der 7 oder 8 Goal macht an einem Turnier. Und das ist ein bisschen wie. Natürlich ist der Mansambi immer super, dass wir ihn haben, dass er für die Schweiz spielt. Aber. Ich glaube nicht, dass er der Spieler ist, der im Alleingang die Schweiz aufs nächste Niveau hebt. Das ist meine Einschätzung, auch wenn er vielleicht irgendwann mal als der beste Spieler von der Geschichte wieder angeschaut wäre, der teuerste ist er schon, also von der Schweizer Fußballgeschichte. Ja, er ist nicht, auch er, glaube ich, ist dann nicht der Spieler, wo das dann allein muss können tragen und, aber wahrscheinlich wird das auch nicht nötig sein.
Ist vielleicht positionsmässig nicht 1-1 der Granit Xhaka, aber Gott hat dann eher in die Richtung, also dass er jetzt Xhaka, dort hätten wir in meinen Augen einen absoluten Weltklassenspieler, aber ist halt nicht der, der Goal schießt, oder?
Ja, beim Mansambi möchte ich schon auch noch sagen, ich würde jetzt davor warnen, einfach das Gefühl zu haben, ja, da haben wir ja jetzt den Mansambi und der richtet alles allein. Mhm. Ich sehe ihm nicht den, der künftig 8 Goal schießt an jedem Turnier. Ich sehe ihm ein super tragendes Element, wo ganz viel Freude kann bereiten. Aber allein, wie es eben ein Haaland kann oder ein Mbappé, geht es dann vermutlich gleich nicht. Und ich habe das Gefühl, es kommen 2-3 sehr entscheidende Jahre bei ihm. Der Wechsel jetzt von Freiburg mutmaßlich Premier League.
Also gewisse Medien haben es schon fix vermeldet. Mäßiger Stand am Montag Nachmittag, ob es schon fix ist.
Kommt ja nicht darauf an, weil es wird einen Wechsel geben in dem Sommer, wo er auch immer dann landet, ob Aston Villa oder vielleicht dann doch Newcastle, wenn die im letzten Moment nochmal würden nachlegen oder nochmal eine andere Mannschaft, ist ja egal. Einfach, wie findet er sich im neuen Umfeld? Zurecht wird entscheidend, ist er der, der den grossen Sprung nochmal macht und es braucht nochmal einen Sprung, also er war nicht der, der die Bundesliga kurz und klein geschossen hat und jetzt schon vor dieser WM alle Welt gesagt hat, das ist der neueste Superstar. Sondern das Gefühl ist irgendwie erst ein bisschen aufgekommen mit diesen 2-3 Einsätzen, die er hatte. Und dann,
würde ich ein bisschen widersprechen. Weil die Bundesliga verfolgt haben, also in Freiburg gilt er, und das ist unbestritten, klar als Spieler der Saison.
Gut, aber.
Und die sind im Europa-League-Finale. Das ist dann auch nicht einfach nur irgendein Club.
Genau. Es ist aber für mich dann gleich Freiburg und nicht nochmal ein Regal obendran. Darum bin ich sehr, sehr gespannt, wie da seine, seine nächsten Einsätze, aber auch seine nächsten Jahre als Ganzes dann aussehen. Ich würde auch nicht im Oktober dann schon mit dem Stab über ihm brechen, wenn es jetzt ein bisschen eine Anlaufschwierigkeit gibt.
Mhm. Ja, irgendwie, ich frage mich jetzt ein bisschen, was bleibt von dieser WM? Muss er, dass wir sagen, okay, es ist wieder einmal möglich, aber irgendwie, also bei mir bleibt immer noch das Gefühl von der verpassten Chance, weil ja, die beste Mannschaft sind wir im Viertelfinale. Da ist schon das Gefühl, hey, da könnte eben der Weg noch viel weiter gehen. Und jetzt haben wir eine Halbfinalkonstellation, die einfach 1-4 in der Weltrangliste ist. Und ja, eben, ich sage jetzt England, Argentinien, ich werde es schauen, aber ich glaube, ich werde in diesem Match dort mehrmals denken, eigentlich müsste die Schweiz dort sein.
Ich denke nicht, dass die Schweiz dort sein müsste, wenn ich dann den Match schaue. Aber ja, es ist wie du sagst, Es ist nicht eine einzigartige Chance, aber es ist eine verpasste Chance. Und irgendwie, wir haben da in diesem Podcast-Studio schon mehrmals davon geredet, es wäre wirklich der Final möglich. Und eben, ich bin überzeugt, dass es wäre das Mal, wäre es wirklich möglich gewesen. Die Chance mag vielleicht wiederkommen. Aber einfach isoliert auf das Turnier betrachtet, ja, so wie sich der Turnierbaum dann auch gezeigt hat, dass eben Frankreich und Spanien nicht in der Schweizer Hälfte gewesen sind und man hat nachher den Match gegen Argentinien gesehen. Nochmal, die Schweiz ist nicht schon mit eineinhalb Beinen im Halbfinale gestanden für mich, aber der Match hat zumindest gezeigt, mal, die Schweiz kann Argentinien schlagen und das wäre möglich gewesen und es wäre vielleicht auch ein Halbfinalsieg gegen England möglich gewesen und darum, ja, es ist wirklich jammer schade. Es ist wirklich eine verpasste Chance, in ein WM-Final zu kommen. Und zumindest schon das Halbfinale. Und jetzt komme ich nochmal auf etwas zurück, was ich vielleicht auch schon mal gesagt habe. Es ist irgendwie, das ist einfach nochmal international gesehen, das ist der absolute entscheidende Schritt. Auch in der Wahrnehmung weltweit. Du musst im Halbfinale sein. Das Viertelfinale können wir in der Schweiz abfeiern. Es ist das beste Ergebnis seit 1954. Wenn man so ein bisschen die Zeiten miteinander vergleicht oder die Ehren miteinander vergleicht, kann man sagen, es ist die beste Leistung. Aber es ist, da müssen wir uns auch nichts vormachen, außerhalb der Schweizer Landesgrenze ist es in 2 Wochen vergessen, dass die Schweiz in einem Viertelfinale war. Weil ich habe nicht die ganze WM-Geschichte im Kopf, aber es gibt noch und nöcher Viertelfinalisten oder Viertelfinalteilnahmen von Ländern wie Schweden, Tschechien, Dänemark, weiss ich nicht was, das wissen wir ja auch nicht mehr. Aber wer so in einem Halbfinale mal gestanden ist oder sogar im Finale, das ist wirklich, das bleibt den Leuten. Der Fußballfan bleibt das auf der ganzen Welt. Und dass das irgendwie jetzt nicht geschafft worden ist, das finde ich schade.
Und ich muss am Schluss sagen, jedes Mal, wenn ein Turnier endet, reden wir von einer verpassten Chance. Es ist völlig egal, ob im Achtelfinal nach Gruppenphase oder im Viertelfinal, auch wenn wir in WM-Final gekommen wären und den verloren hätten, hätten wir doch genau auch gesagt, es ist eine verpasste Chance. Weil dort vermutlich noch mit grösserem Recht kommen wir eher nicht mehr so schnell an in ein WM-Final. 47 von 48 Mannschaften gehen heim mit einer Enttäuschung. Okay, der, was Spiel um Platz 3 geht, also 46 von 48. Also, es ist doch völlig logisch, dass dann am Schluss die Enttäuschung bleibt im ersten Moment. Und ich gehe mit, ich finde, es war die beste WM von der Geschichte. Es waren 2 K.O.-Spiele, die die Schweiz überstanden hat. Das ist eine grossartige Leistung und trotzdem juckt es, warum nicht wir wie Marokko, wie Kroatien, wie Schweden, wie Uruguay, um nur ein paar von diesen eben Halbfinalisten aufzuzählen. Und da müssen wir irgendwie eine Balance finden im Umgang. Wir haben auch darüber geredet, hat es den Wow-Moment eigentlich gegeben an dieser WM aus Schweizer Sicht. Das ist vermutlich beim Penaltyschiessen gegen Kolumbien. Aber auch dort hat ja jetzt niemand das Gefühl gehabt, international gesehen, wow, die Schweiz, was die für ein Achtelfinale angelegt haben gegen das Kolumbien, das ist jetzt Wahnsinn. Unfassbar. Also, es ist ganz schwierig zu einschätzen. Ich bleibe gern bei den Fakten und beim Resultat. Viertelfinale, die besten 8, beste WM der Geschichte, weil 1954 sind, glaube ich, 12 Mannschaften an der WM gewesen und es hat ein Entscheidungsspiel gebraucht in der Dreiergruppe Pool, um in das Viertelfinale zu kommen. Ist nicht zu vergleichen mit dem, was Nazi jetzt geleistet hat.
Ich finde, Eti hat jetzt etwas gesagt, wo eigentlich das allergrösste Kompliment ist, das er hat können machen im Team und dem Trainer und vielleicht der ganzen Bewegung Schweizer Fußball. Und ich sehe es genau gleich wie dort. Die Schweiz steht im WM-Viertelfinale und am Schluss müssen wir sagen, ja, aber eigentlich hat der Wow-Moment gefehlt. Und wenn du das kannst sagen, dann musst du sagen, dann müssen wir sagen, dann ist irgendwie die Schweiz als Fußballland bei der ganz grossen angekommen. Dass man sagt, ja, Viertelfinale okay, aber und Viertelfinale, aber der Wow-Effekt hat gefehlt.
Mhm. Ja, hey, ich glaube, wir sind jetzt langsam am Ende dieser Diskussion.
Schöner kann man das gar nicht mehr beenden,
sehr,
oder?
Es ist sehr ein schöner Schluss. Und was eben auch, ich habe am Anfang gesagt, es ist auch ein bisschen eine Therapiestunde. Und ich muss sagen, ihr habt mich ein bisschen therapiert, weil ihr mir ein bisschen die Illusion genommen von dem, dass es jetzt das Ende von einer Generation ist. Sondern es kann ja nächstes EM, nächstes WM, dann plötzlich vielleicht auch wieder ins Viertelfinale oder vielleicht noch ein bisschen weitergehen.
Vorfreude steigt auf Nations League. Nordmazedonien und Schottland im September auswärts.
Ja, es geht. danke vielmals für die Diskussion. Merci Etienne, merci Stefan.
Sehr gerne.
Danke dir, Raffi.
Damit sind wir also wieder am Ende dieser Podcast-Folge. Ich habe schon mal einen kleinen Hinweis zum Machen, was die nächste Folge angeht vom Tribünengeflüster. Und zwar kommt dann die nächste Montag wieder ganz im regulären Rhythmus. Dann können wir natürlich bilanzieren, wie es wie im Final ausgegangen ist. Die Halbfinals, die stehen jetzt schon bald da. Wir wünschen hier allen Mannschaften schon mal viel Glück, auch wenn leider die Schweiz ja nicht dabei ist. Wenn euch das Tribünengeflüster gefallen hat, dann könnt ihr uns natürlich gerne gute Rückmeldungen geben. Ihr könnt Kommentare schreiben, Sternchen geben und ihr könnt uns ein Mail machen an podcast@chmedia.ch. Die nächste Folge kommt dann, wie gesagt, erst am Montag wieder. Bis dahin, viel Spass beim WM schauen und schauen, dass ihr euch ein bisschen abkühlen könnt. Tschüss zusammen.
Tribünengeflüster, das Sportthema der Woche.